Ja, Serlani, du hast schon Fußspuren hinterlassen am Pult. Psalm 2. Psalm 2 ist der erste der messianischen Psalmen. Messianische Psalmen, das sind Psalmen, die schon vor 1000 Jahren, Lieder, Gebete, die schon vor 1000 Jahren geschrieben wurden und die bereits prophetisch von Jesus als dem kommenden Messias reden. Sowohl in seinem Leiden als auch in seiner Herrschaft. Von daher sind die messianischen Psalmen etwas ganz Besonderes, weil sie eben 1000 Jahre schon vorher ganz konkret von Jesus als diesem Messias sprechen und viele Dinge schon so konkret prophetisch vorhersagen, dass man wieder nur staunen kann. Meistens ist es bei den messianischen Psalmen so, dass diese Aussagen, diese Prophetien auf Jesus hinein verwoben sind in die biografischen Aussagen dessen, der den Psalm dort gerade schreibt. Und man liest das dann und merkt, wow, das geht weit über den Menschen hinaus. Das ist ja Prophetie auf Jesus und nicht eine Aussage, die eben einen Menschen betrifft. Es gibt aber auch einige Psalmen, die als ganzer Psalm von Jesus als dem kommenden Messias reden. Und das sind besondere Perlen in der Bibel. Und dazu gehört eben auch Psalm 2. Psalm 2 handelt als ganzer Psalm von Jesus als dem kommenden Messias. Spurgeon nennt ihn den Königspsalm des Messias. Psalm 2 hat keine Überschrift und nennt keinen Verfasser. Doch wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 25, im Gebet der Urgemeinde damals, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Und von daher wissen wir eben aus Apostelgeschichte 4, 25, dass Psalm 2 von David stammt. Aber mir gefällt eigentlich diese Formulierung in dem Gebet dieser Urgemeinde noch viel besser. Denn wie drücken die das hier aus? Der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund Davids gesprochen hast. Also, der eigentliche Autor von Psalm 2, wie auch von der ganzen Bibel, ist der Heilige Geist, der hier in Psalm 2 durch den Mund Davids spricht. Er spricht durch David, aber er handelt von Jesus als dem kommenden Messias. Denn was hier ausgesagt wird von der Zeugung des Sohnes durch den Vater und von dessen Weihe zum König aller Könige, das geht weit über David hinaus. Nicht um David geht es hier, sondern um Jesus. Psalm 2 lässt sich in 4 Abschnitte zu je 3 Versen gliedern. Die Verse 1 bis 3. Die Rebellion der Nationen gegen Gott. Die Verse 4 bis 6. Die Antwort Gottes. Die Verse 7 bis 9. Das Wort des Vaters an den Sohn. Die Verse 10 bis 12. Der Aufruf zur Unterwerfung unter den Sohn. Und wir sehen in diesen 4 Abschnitten einen dramatischen Szenenwechsel. Erst spricht der Mensch in seiner Rebellion. Darauf antwortet Jahwe in Person des Vaters. Dann berichtet der Sohn als Messias von dem Wort des Vaters an ihn. Und schließlich spricht der Heilige Geist durch David zum Menschen und ruft diesen zur Umkehr. Und so sehen wir hier sehr anschaulich, wie alle drei Personen der Gottheit in Beziehung zum Menschen treten. Der Vater ordnet an, der Sohn führt aus und der Heilige Geist ruft den Menschen. Und damit steigen wir ein in den ersten Abschnitt, die Verse 1 bis 3, unter der Überschrift Die Rebellion der Nationen gegen Gott. Warum toben die Nationen und sinnen Eitles, Nichtiges, Vergebliches, die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten, seinen Messias, seinen Christus. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Stricke. Diese ersten drei Verse deuten uns die gesamte Geschichte der Menschheit seit dem Sündenfall. Diese drei Verse deuten uns auch das Geschehen und den Geist unserer Tage. Nur vor diesem spirituellen Hintergrund lässt sich einordnen, was menschliche Geschichte von jeher bestimmt hat und was wir eben auch in unseren Tagen erleben und zukünftig, nach dem Wort der Bibel, in noch gesteigertem Maße erleben werden. Psalm 2 offenbart uns, dass der Kampf aller Nationen und Völker im Ablauf der Geschichte sich zutiefst gegen Gott und seinen Gesalbten Jesus richtet. Die Lösung des Menschen von der göttlichen Schöpfungsordnung, der Verlust sämtlicher von Gott dem Menschen mitgegebenen Werte und Ordnungen, hat seinen Grund in der Lösung, ja man müsste sagen, in der Losreißung des Menschen von Gott. Die Gebote und Lebensordnungen Gottes werden als Fesseln empfunden, von denen man sich unbedingt befreien muss. Die ganze Rebellion des Menschen gegen Gott wird in diesem einen Slogan zusammengefasst. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Stricke. Das ist die Grundströmung der menschlichen Geschichte seit dem Sündenfall. Das ist der Schlüssel, um die Geschichte der Menschheit und auch den Wahnsinn unserer Zeit einordnen zu können. Deshalb ist unsere Welt so, wie sie ist. Lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Stricke. Dass sich doch keiner von uns in diesen Strudel der Rebellion gegen Gott mit hineinziehen lassen möge. Gottes Gebote sind keine Fesseln, sondern Leitplanken für gelingendes Leben. Sie schützen uns vor dem, was unser Leben zerstört. Wer den Sicherheitsgurt im Auto als Fessel und Einschränkung seiner Freiheit versteht, der hat dessen Sinn noch nicht verstanden. Wer sich davon befreit, riskiert eben Leben und Gesundheit. Wer den Tragegurt durchtrennt, mit dem die Eltern ihr Baby ganz nah bei sich tragen, der befreit nicht das Baby, sondern beraubt es des Schutzes und der Nähe seiner Eltern. Und so ist es auch bei den Geboten Gottes. Lassen wir uns vom Teufel nicht täuschen. Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn, gegen Yahweh und seinen Gesalbten, seinen Messias, seinen Christus. Wenn hier von den Königen und Fürsten der Erde die Rede ist, müssen wir die geistliche Dimension hinter den irdischen Protagonisten immer mitdenken. Aus Epheser 2, Vers 2 wissen wir, dass Satan die geistigen Strömungen im Menschen inspiriert, die wir Zeitgeist nennen. Und Epheser 6, Vers 12, da lesen wir, dass unser Kampf eben nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern dahinter die Kosmokratoren, die Weltbeherrscher dieser Finsternis, die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt stehen. So schreibt es uns Paulus dort in Epheser 6, Vers 12. Und wir lesen ja auch in Daniel 10, dass hinter den menschlichen Fürsten Engelmächte stehen und menschliche Geschichte von deren Wirken ganz wesentlich bestimmt, mitbestimmt wird. Von Satan lesen wir prophetisch in Jesaja 14 ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du? Du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Satan wollte sich Gott und seinem Gesalbten nicht unterordnen, sondern sich dem Höchsten gleich machen. Und im Sündenfall, im Paradies, hat Satan den Menschen in seinen eigenen tiefen Fall mit hineingezogen und mit diesem selben Virus der Hybris infiziert. Und seitdem gilt auf Erden wie in der Himmelswelt. Es treten auf die Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen Yahweh und seinen Gesalbten. Und darum richtet sich der Hass Satans und der Hass der von ihm inspirierten Welt mit aller Macht eben auch gegen die Auserwählten Gottes. Sei es das Volk Israel oder die Gemeinde. Der Hass gegen Israel wird sehr anschaulich beschrieben in Psalm 83, die Verse 2 bis 6. Gott, schweige nicht, verstumme nicht und sei nicht stille, o Gott, denn siehe, deine Feinde toben und die dich hassen, erheben das Haupt. Gegen dein Volk, gemeint ist Israel, planen sie listige Anschläge und sie beraten sich gegen die, die bei dir geborgen sind. Sie sprechen, kommt, lasst uns sie als Nation vertilgen, dass nicht mehr gedacht werde des Namens Israel. Da denkt man ja, wir sind mitten in unserer heutigen aktuellen politischen Situation. Das sind wir eben auch. Sie haben sich beraten mit einmütigem Herzen. Sie haben einen Bund gegen dich geschlossen. Und so erleben wir es durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage. Das ist das Geheimnis des geschichtlich einmaligen Antijudaismus. Deshalb der Holocaust und die unzähligen Judenpogrome der Geschichte. Deshalb die Feindschaft gegen Israel auch in unseren Tagen. Ähnlich ist es mit der Christenverfolgung. Die Urgemeinde in Jerusalem hat die ihr damals widerfahrende Verfolgung im Licht von Psalm 2 gesehen. Nochmal, Apostelgeschichte 4, ab Vers 25. Das war diese Situation, die Verfolgung bricht los. Sie sollen nicht mehr verkündigen von Jesus. Und dann treffen sie sich zusammen und beten zusammen. Das, was wir hier lesen in Apostelgeschichte 4, ab Vers 25. Du hast doch durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt, warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und jetzt kommt die konkrete Anwendung, die Deutung auf die Situation, die damals herrschte, ab Vers 27. Denn in dieser Stadt, Jerusalem, versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Diese ersten Christen wussten, die Kreuzigung Jesu war die zentrale Konkretion der Rebellion gegen Gott. Hier taten sich Herodes und Pilatus, die Nationen und Israel zusammen. Und was der Gemeinde heute an Verfolgung widerfährt und durch all die Jahrhunderte hindurch, ist eben Teil dieser Rebellion gegen Gott und seinen Gesalbten. Wir werden als Gemeinde durch die Jahrhunderte bis heute verfolgt, weil wir zu diesem Gesalbten Gottes, zu Jesus gehören. Und auch wenn wir hier im Westen über viele Jahrzehnte eine sehr bewahrte Situation haben, dürfen wir nie vergessen, das ist sowohl geografisch als auch geschichtlich eine Ausnahmesituation in der Geschichte der Gemeinde. Und wie lange sie uns noch geschenkt sein wird, werden wir sehen. Wir müssen uns auf andere Verhältnisse einstellen. Und ich denke, das merken wir auch. Der Wind in der Gesellschaft ist uns steil entgegen. Aber dann lasst uns eben mit den ersten Christen auch das zweite festhalten, was sie hier beten. Alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Also diese Christen wussten, mitten in der Verfolgung, mitten in der scheinbaren Herrschaft der Willkür und des Menschen, hinter und über allem menschlichen Wüten steht die mächtige Hand Gottes und waltet sein Ratschluss. Er regiert. Und so hat sich auch Luther im Kampf der Reformation mit eben diesem Psalm 2 getröstet. Er schreibt an seine Mitstreiter, wenn sich die Könige im Land auflehnen und die Herren miteinander ratschlagen, wider den Herrn und seinen Gesalbten, dann folgt auch, wie es im Psalm ist, das Wort, aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Und damit kommen wir zum zweiten Abschnitt, den Versen 4 bis 6, die Antwort Gottes. Der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn, in seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Wie oft hat der Unglaube des Menschen in scheinbar intellektueller Überlegenheit über diejenigen gelacht und gespottet, die Gott und sein Wort ernst nehmen. Dabei ist es gerade andersherum. Die Rebellion des Menschen in seiner Hybris ist derart lächerlich, dass Gott darüber nur lachen kann. Was will der menschliche Wurm gegen den Schöpfer des Universums ausrichten? Dabei hat dieses Lachen Gottes hier etwas Furchterregendes, denn es leitet den Zorn Gottes und sein Gericht über alle Rebellion des Menschen ein. Habe doch ich meinen König gesalbt, geweiht. Was für eine machtvolle, göttliche Proklamation. Während die Nationen noch toben und beraten, hat Gott schon alles entschieden. Jesus ist der von Gott eingesetzte König der Welt. Nichts und niemand kann daran etwas ändern. Und in dieser Gewissheit lasst auch uns ruhen in den Stürmen unserer Zeit. Es ist alles entschieden. Sollen sie toben und mucken und aufbegehren? Gott hat alles bereits entschieden. Hab doch ich meinen König geweiht. Auf Zion, meinem heiligen Berg. Die Verknüpfung des von Gott geweihten Königs mit Zion als irdischem Mittelpunkt der Gottesherrschaft erklärt, warum der Kampf der gottfeindlichen Mächte sich eben gerade gegen Israel richtet, es dabei aber in besonderer Weise um Jerusalem geht und auch hier wieder der Tempelberg im Mittelpunkt des Interesses steht. Doch auch hier steht bereits heute fest, was Gott durch den Propheten Jesaja und in Jesaja 2 sagt, die Verse 2 und 3. Es wird geschehen, am Ende der Tage, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen, als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel, und alle Nationen werden zu ihm strömen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Es wird geschehen, weil es Gott so vor aller Zeit beschlossen hat. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und damit kommen wir zum dritten Abschnitt, die Verse 7-9. Das Wort des Vaters an den Sohn. Lasst mich die Anordnung Jahwes bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Fordere oder erbitte von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist die entscheidende Stelle im gesamten Psalm. Nach der Proklamation des Vaters ergreift der Sohn das Wort. Er beruft sich auf die Anordnung des Vaters und nimmt diese damit für sich in Anspruch. Klammer auf. So dürfen auch wir mit den Zusagen und Verheißungen Gottes umgehen, die wir in der Bibel haben. Wir dürfen uns darauf berufen und sie im Glauben in unserer konkreten Situation in Anspruch nehmen. Jesus macht uns das hier ganz grundsätzlich vor. Jesus lässt uns hier wissen, was der Vater vor aller Zeit zu ihm gesprochen hat. Das ist ein heiliger Moment. Jesus lässt uns mithören, was der Vater vor aller Zeit zu ihm gesagt hat. Dieses Wort nimmt uns mit zu dem Moment, wo der Vater den Sohn aus sich selbst heraus gezeugt hat. Wir hören hier die ersten Worte des Vaters zum Sohn. Und es ist unfassbar, dass der Sohn uns an diesem heiligen Moment teilhaben lässt. wo der Vater zum Sohn spricht, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Aber bitte, bei dieser Zeugung geht es eben nicht nur im Bild um einen Rechtsakt, sondern um echte Zeugung. Schon der Begriff Sohn beinhaltet ja im Normalfall den Aspekt der Zeugung. Und so beruht auch unsere Stellung als Kinder Gottes ja nicht nur auf einem Rechtsakt, sondern auf echter Zeugung durch den Heiligen Geist. So sagt Jesus ja in Johannes 3. Und in Römer 8, 29 lesen wir, was dann daraus folgt, damit er, Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Was für eine unfassbare Gnade wird uns hier geschenkt. Und Hebräer 2, Vers 11 schreibt, denn sowohl der, welcher heiligt, Jesus, als auch die, welche geheiligt werden, wir, sind alle von einem, wörtlich griechisch, sind alle aus einem, dem Vater. Und aus diesem Grund schämt er Jesus sich nicht, wie Brüder zu nennen. Ja, und da denke ich, danke Herr, dass du dich meiner nicht schämst. Danke. Manche befürchten, dass mit der Zeugung des Sohnes die Gottheit Jesu in Frage stünde, weil er dann ja einen Anfang hätte. Aber dieser Anfang liegt doch vor aller Zeit, allein im Vater. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 15, er, Christus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. Also Jesus ist der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und wir lesen weiter, denn in ihm ist alles geschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare. Also schon von daher kann an seiner Gottheit doch nicht der geringste Zweifel bestehen. Auch der Hebräerbrief begründet gerade mit der Zeugung des Sohnes seine göttliche Vorrangstellung vor aller Schöpfung. Hebräer 1, Vers 5. Denn zu welchem der Engel hat er, der Vater, jemals gesagt, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Und wiederum, ich werde ihm Vater und er wird mir Sohn sein. Die Engel sind erschaffene Wesen, Teil der Schöpfung. Der Sohn aber ist aus dem Vater gezeugt, vor aller Schöpfung. Und deshalb gebührt ihm die Vorrangstellung. Und deshalb sollten wir uns nicht darauf fixieren, irgendwelche Engel in unserem Leben anzusprechen und zu suchen, sondern wir dürfen hindurch zutreten, direkt zu ihm, dem Herrn selbst. Ja, und Paulus. Paulus ist es dann wieder mal, der diese Linie aus Psalm 2 durchzieht bis zur Überwindung der Macht des Todes. In Apostelgeschichte 13, 32 bis 33 lesen wir davon. Paulus ist auf der ersten Missionsreise zusammen mit Barnabas und wir lesen dort, wir verkündigen euch die gute Botschaft von der zu den Vätern geschehenen Verheißung, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat. Erfüllte Prophetie. Erfüllt hat. Indem er Jesus erweckte, wie auch im zweiten Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Hier wird uns jetzt durch Paulus eine zweite Bedeutungsebene von Psalm 2, Vers 7 eröffnet. Auch die Auferstehung Jesu aus den Toten wird hier als Akt der Zeugung des Vaters gedeutet. Jesus ist nicht nur der aus Gott gezeugte Erstgeborene vor aller Schöpfung. Er ist eben auch der Erstgeborene aus den Toten. Und so bringt Paulus es im Kolosserbrief ganz prägnant auf den Punkt, Kolosser 1,18. Er ist Christus, der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Also, aus dieser doppelten Vorrangstellung Jesu, als Erstgeborener vor aller Schöpfung, der Zeugung aus dem Vater vor aller Zeit, und als Erstgeborener aus den Toten, die Auferstehung, leitet Paulus einen Grundsatz ab, der für die Heilsgeschichte gilt, aber der eben auch in unserem eigenen Leben gelten sollte, damit er, Jesus, in allem den Vorrang habe. Ist das in unserem Leben so? Nein, ich erzähle jetzt nicht wieder das Bild von der Kreuze und den Autos, das kennt ihr mittlerweile. Aber die Frage bleibt bestehen. Ist das so? Hat Jesus Vorrang? Immer wieder neu in allen konkreten Entscheidungen unseres Lebens den Vorrang vor allem anderen. In uns heute soll etwas prophetisch davon sichtbar werden, was einmal umfassend in der ganzen Schöpfung gelten wird, dass Jesus in allem den Vorrang hat. Und so wird hier in Psalm 2 aus der Zeugung des Sohnes, aus seiner Stellung als Erstgeborener, sein Herrschaftsrecht und Königtum abgeleitet. Vers 8, fordere, oder man kann auch übersetzen, erbitte von mir. Und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Ja, was der Mensch im Paradies eigenmächtig an sich reißen wollte, empfängt der Sohn aus der Hand des Vaters. Und so wollen auch wir in unserem Leben nichts eigenmächtig an uns reißen, weil wir es nicht mehr aushalten, weil wir es nicht mehr abwarten können, weil wir es unbedingt wollen. Nichts eigenmächtig an uns reißen, sondern die Zeit abwarten, bis auch wir aus der Hand des Vaters empfangen. So macht's Jesus. Und der Gegenentwurf, das ist der Teufel. Vers 9, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Die Herrschaft Jesu beginnt damit, dass jede Rebellion des Menschen ins Gericht geführt wird. Das geht ja gar nicht anders. Am Anfang der Gottesherrschaft steht immer der Zerbruch der alten, rebellischen, menschlichen Natur. Das ist insgesamt so und das ist auch in unserem eigenen Leben ganz genauso. Am Anfang des Neuen, was Gott wirkt, steht immer der Zerbruch unserer alten, eigenwilligen Natur. Doch auf welchem Weg das geschieht, das liegt an uns. Das hat etwas zu tun mit unseren Entscheidungen, unserem Gehorsam oder Ungehorsam. Und das zeigen jetzt auch die Verse 10 bis 12. Der vierte, der letzte Abschnitt, der Aufruf zur Unterwerfung unter den Sohn. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Gerade weil das kommende Gericht Gottes über alle Rebellion des Menschen eine so ernste Sache ist, Eine so ernste Sache richtet jetzt zum Schluss der Heilige Geist ein direktes Wort an den Menschen durch den Mund Davids. Wir werden hier also alle vom Heiligen Geist direkt angesprochen, nicht so weiterzumachen wie bisher, sondern von unserem eigenmächtigen Weg umzukehren und uns der Herrschaft Jesu hier und heute freiwillig zu unterstellen. Ihr Könige, handelt verständig, lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Was den Königen und Richtern der Erde als führenden Verantwortungsträgern gesagt wird, gilt natürlich auch uns allen. Lasst euch zurechtweisen. Sind wir dazu bereit oder bleiben wir in der alten Spur unseres Lebens? Dient dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Der Heilige Geist ruft uns aus einem Leben der Ich-Sucht und des Eigenwillens zu einem Leben, das dem Dienst für Gott geweiht ist. Im Dienst für Gott und nur im Dienst für Gott findet unser Leben seine Bestimmung und seine Erfüllung. Und das führt dann eben zur Freude, ja sogar, wie es hier der Heilige Geist sagt, zum Jauchzen, zum Jauchzen. Dann ist es eine Freude und Ehre, diesem König dienen zu dürfen. Da jauchzt unser Herz dem König Jesus zu. Und damit Dienst und Jauchzen zu keiner oberflächlichen, leichtfertigen Angelegenheit werden, verbindet der Heilige Geist hier beides mit Furcht und Zittern. Aber bitte, damit wir das hier wieder nicht falsch verstehen, Furcht meint hier nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Und Zittern, kein Schockzustand, sondern diese innere Erregung im Bewusstsein der Heiligkeit und Größe dieses Königs. Paulus bestätigt das in Philipper 2, Vers 12. Wirkt aus euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Also Gott will in seiner Heiligkeit und Autorität ernst genommen werden. Also nicht zu schnell, nicht zu oberflächlich, ernst genommen. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Wenn einem Herrscher die Hand mit dem Siegelring oder die Füße geküsst wurden, dann bedeutete dies die Anerkennung seiner Herrschaft und die persönliche Unterwerfung unter diese Herrschaft. Und so wollen auch wir die Herrschaft Jesu anerkennen und uns seiner Herrschaft persönlich mit unserem ganzen Leben unterstellen. Er ist Herr in jedem Bereich, in jeder Situation unseres Lebens. Lasst uns das nicht vergessen. Ja, und dann denke ich bei diesem Vers, küsset den Sohn auch gleich an Gethsemane. Wie tragisch, dass Jesus in Gethsemane von Judas mit einem Kuss verraten wurde. So pervertiert der Teufel auch dieses prophetische Wort. Der Schlusssatz nimmt uns dann alle nochmal hinein in das Glück, zu diesem König Jesus gehören zu dürfen. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Wir dürfen uns mit unserem ganzen Leben, mit allen Sorgen und Fragen, mit allen Zweifeln, Sehnsüchten und Wünschen, bei diesem König aller Könige bergen. In seiner Hand sind wir geborgen. In diesem und dem zukünftigen Leben. Und lasst uns diesen Ort der Geborgenheit nicht links liegen lassen. Es gibt keinen anderen. Geborgen zutiefst und umfassend sind wir nur bei Jesus. Machen wir davon Gebrauch. Ich bete das immer wieder morgens, wenn ich in den Tag gehe. Herr, ich berge mich in dir. Das ist unser Privileg. Amen. Wir wollen beten. Herr, was sollen wir dazu sagen, dass du uns durch den Heiligen Geist so einen prophetischen Blick tun lässt in die Situation dieser Welt, die geistlichen Hintergründe dessen, was hier abgeht, in das, was der Vater entschieden hat und was der Vater vor aller Zeit zu dir gesagt hat. Herr, wie heilig und wie großartig und unfassbar, dass wir mithören dürfen, dass du uns damit hineinnimmst, weil du der Erstgeborene bist unter vielen Brüdern. Du schämst dich unserer nicht. Danke, danke, Herr. Und wir danken dir auch, dass du durch den Heiligen Geist uns rufst, hinein rufst in unser Leben. Dass wir uns doch auch ganz konkret zurechtweisen lassen, uns dir unterstellen und nicht einfach nur unter unserer eigenen Herrschaft und unter der des Teufels weiterleben, Herr. Und das schenke uns allen, dass es keiner von uns sein möge, der sich in diese Rebellion gegen dich mit hineinziehen lässt, sondern dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist, sich voll Freude dir, deiner Herrschaft unterstellt und dir dient mit Jauchzen und mit Furcht und Zittern. Danke, wir beten dich an. Amen.